Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was ist spannender, sich die neuesten Infos der WHO rund um die Covid-19-Pandemie durchzulesen oder sich ein Posting anzuschauen, bei dem es um Zwangsimpfungen und eingepflanzte Chips unter der Haut Bill Gates und Deep State geht? Das ist ein großes Problem. Verschwörungstheorien, die sich schnell ausbreiten, weil wir Menschen uns eben nach einfachen Erklärungen und nach schnellen Lösungen sehnen, die dort zum Teil versprochen werden.
Durch Verschwörungstheorien ergibt sich auch eine gewisse Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Attitüde. Also du Depp glaubst der Welt, Gesundheitsorganisation, der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut. Aber ich bin so schlau, ich habe deren mieses Spiel durchschaut.
Wir sprechen hier im Podcast zum Update über eine Studie aus London, in der geschaut wurde, wie viele Menschen in sozialen Medien momentan Verschwörungstheorien verbreiten. Das in dieser Podcast-Episode am Dienstag. Außerdem Thema: die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Fall AfD gegen Innenminister Horst Seehofer. Was lernen wir da? Ein Minister oder eine Ministerin darf in Interviews seine oder ihre Meinung vertreten. Dieses Interview darf dann aber nicht auf der Website des Ministeriums landen, oder was?
Es gab Kritiker der Rechtsprechung, die meinten, da müsse sich ein Minister jetzt aufspalten, im Interview immer klar machen, in welcher Funktion er spricht. Und da haben die Richter eben heute klar gemacht, das darf er darf es halt nur nicht auf die Homepage stellen.
Hintergründe aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio hier bei uns. Und wir sprechen über einen Tötungsfall in Ungarn, in einem Nationalpark. Verena von Keitz aus dem Update-Team. Da geht es um einen Storch, der seine Kinder getötet hat.
So sieht die Beweislage aus in dem Fall. Das Ganze wurde sogar aufgezeichnet und ausgestrahlt. Und das gibt ziemlichen Ärger, weil viele Leute davon sehr erschreckt waren, das zu sehen. Und sie haben sich dann bei der Forstverwaltung beschwert. Die müssten noch mal da eingreifen und was tun. Das haben die aber nicht gemacht. Es ist ein sehr verzwickter Fall.
Die ganze Geschichte im Podcast zum Update vom 9.06.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Bundesminister, eine Bundesministerin, die können Interviews geben, klar. Und er und sie kann dann in diesen Interviews auch ihre und seine Meinung vertreten, auch klar. Diese Meinung dann aber auf der Website des Ministeriums nochmal veröffentlichen, also das Interview veröffentlichen, das geht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht im Fall AfD gegen Innenminister Horst Seehofer. Was hatte der CSU-Politiker gesagt? Zitat: Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Das ist staatszersetzend. Gemeint war die AfD. Das Interview war zeitweise auf der Webseite des Bundesministeriums nachzulesen. Die AfD hat dagegen geklagt und hat heute Recht bekommen. Darüber sprechen wir mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, also dass Seehofer die AfD staatszersetzend nennt, ist jetzt nicht das Problem, sondern dass das Interview auf der Webseite des Ministeriums stand. Wieso darf ein Interview mit Seehofer da nicht so stehen?
Naja, weil ein Minister eben Ressourcen hat, auch über die offizielle Website des Ministeriums, die Aura der Verlässlichkeit, der Seriosität. Und dann sind wir einfach bei der Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb. Und daran ändert sich auch nichts, wenn die AfD selber hart austeilt. Das hat sie hier übrigens in vielfacher Weise getan, unter anderem auch in tatsächlich ärgerlicher Form, indem sie in der vermeintlichen Opferrolle sich dann verglichen hat mit der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Aber da darf halt nicht der Minister über das Ministerium das kritisieren, sondern der Politiker Seehofer darf reagieren, der Mensch Seehofer darf reagieren. Und das ist einfach ein Unterschied. Da steht einmal sozusagen die geballte Autorität und auch die Kohle des Ministeriums dahinter, das andere mal nicht.
Gab es so einen Fall vorher schon einmal?
Ja, und deshalb war das hier ein Scheitern mit Ansage. Das war nicht überraschend, diese Entscheidung. Johanna Wanka, ehemals Bundesbildungsministerin, CDU-Politikerin, hat auf einen Demoaufruf der AfD, da hieß es Rote Karte für Angela Merkel, Hintergrund war Flüchtlingspolitik, reagiert mit, nee, die rote Karte gebührte eigentlich der AfD, und hat das eben leider getan mit einer Pressemitteilung des Ministeriums. Und da hat damals schon das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht gar nicht. Und insofern waren die Maßstäbe völlig klar und man müsste im Innenministerium eigentlich gewusst haben, was man da tut.
Okay, jetzt dieses Urteil, was ändert sich dadurch für die Ministerinnen und Minister?
Wahrscheinlich nicht so viel, weil ich ja eben schon gesagt hatte, ist es eigentlich relativ klar, wie die Maßstäbe waren. Man muss jetzt also auch nicht irgendwie extrem aufpassen, dass man kein Interview mehr auf die Homepage stellt, weil es in der Regel da ja nicht so parteipolitisch zugeht, weil Parteien sonst eben nicht als staatszersetzend kritisiert werden. Das ist ja so wie das Beispiel der roten Karte auch schon eine besondere Kategorie. Aber es kann schon sein, dass da manches kritischer angeschaut gehört. Das, was hier in der Entscheidung neu war, das war eigentlich andersherum die größere, wenn man so will, Meinungsfreiheit für Amtsträger, nämlich dass Seehofer, das haben die Verfassungsrichter hier nochmal sehr klargestellt, in anderer Funktion so ziemlich alles darf. Da hatten manche vorher Zweifel. Es gab Kritiker der Rechtsprechung in der Wissenschaft, die meinten, da müsse sich ein Minister jetzt aufspalten, im Interview immer klar machen, in welcher Funktion er spricht und so weiter. Und da haben die Richter eben heute klar gemacht, und das ist das eigentlich Neue an der Entscheidung. Auch wenn die deutsche Presseagentur, die dieses Interview geführt hatte, da in der Unterzeile Bundesinnenminister Seehofer geschrieben hat, auch wenn er auch zu Innenministeriumsthemen Stellung genommen hat, das macht nichts, das darf er. Er kann sich auch auf die Chancengleichheit der Parteien berufen. Das darf man ihm nicht wegnehmen, nur weil er Amtsträger ist. Er darf es halt nur nicht auf die Homepage stellen.
Die AfD, die kennen wir jetzt seit einigen Jahren auch als Partei, die sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen den Regierenden Arbeit machen. Also es gibt ständig irgendwelche Anfragen, es gibt auch Klagen. Jetzt hat sie in diesem Fall Recht behalten. Wie ordnest du diese Praxis ein?
Da würde ich unterscheiden, aber ich finde, in beiden Fällen darf man da auch nicht zu hart sein. Anfragen können recht unsinnig sein, sind es auch im Fall der AfD oft, machen viel Arbeit, aber sie sind ein klassisches Mittel der Opposition, die selbst eben so ein Apparat nicht hat, die auch über Anfragen wirklich Missstände offenlegen kann. Das darf man eben als solches nicht in Frage stellen, nur weil das eben im konkreten Fall oft unsinnig eingesetzt wird, wobei das eben zum Teil schon echt krassen Umfang hat. In den Klagen hat die AfD öfter auch bisher Erfolg gehabt. Das ist eben auch ein neues Phänomen, dass es die Exekutive und auch das Parlament mit einer Partei zu tun hat, die selbst nicht immer sauber spielt, mit der man selbst aber sauber spielen muss oder die sich, das gilt dann vor allem für die Selbstverwaltung im Parlament, eben zum Teil außerhalb des Konsenses stellt. Da muss einfach viel entschieden werden und das ist trotzdem in der Art des Agierens der AfD interessant, weil sie eben hier zum Beispiel, also sie kritisiert ja sehr viel auch das Verfassungsgericht selbst, zum Teil auch in relativ scharfer Form, hat teilweise aggressiv, hier ist sie auch aufgetreten im Verfahren, also zum Beispiel in der mündlichen Verhandlung gab es eine interessante Szene, da hat der Anwalt gedroht, wenn das Gericht hier nicht an der bisherigen Rechtsprechung festhält, dann, also das heißt der Rechtsprechung, die eben Neutralität verlangt von Amtsträgern, dann könnte ja ein künftiger AfD-Innenminister im Umgang mit der Opposition noch viel kreativer werden. Also die AfD ist auch vor Gericht auf vielen Ebenen unterwegs. Das ist zum Teil sehr problematisch. Aber dass Gerichte entscheiden müssen, das finde ich völlig in Ordnung. Da muss man durch.
Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über den Fall AfD versus Innenministerium /Seehofer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Thüringen wird es ab Samstag keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Das ist das erste Bundesland, das diese Corona-Beschränkungen abschafft. Ines Gronow aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass es keine Maskenpflicht mehr gibt, oder?
Nee, das heißt es nicht. Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt beim Einkaufen oder auch in Bus und Bahn tragen, das bleibt auch in Thüringen weiter Pflicht, wie in allen anderen Bundesländern auch. Das Neue ab Samstag ist jetzt, dass es keine Kontrollen mehr geben wird, mit wie vielen Menschen du dich in Thüringen triffst. Bisher gilt dort, dass sich Menschen aus 2 Haushalten oder maximal bis 10 Personen treffen dürfen. Polizei und Ordnungsämter haben das auch bisher kontrolliert. So, und diese Kontaktbeschränkung, die wird jetzt zu einer Empfehlung.
Also ich muss mich in Thüringen jetzt nicht mehr dran halten sozusagen.
Also streng genommen tatsächlich nicht, aber das Land Thüringen setzt da jetzt auch auf den gesunden Menschenverstand und die Eigenverantwortung, dass es jetzt auch keiner übertreibt und gleich die fetten Feten schmeißt und sich doch alle an die Empfehlung halten. Auch Dorf- und Volksfeste und auch Festivals, die können wieder möglich sein in Thüringen. Das soll dann aber im Einzelfall entschieden werden und dem Land Thüringen ist auch wichtig, dass jetzt nicht die Coronavirus-Pandemie wieder an Fahrt aufnimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Thüringen wirklich nicht so stark vom Coronavirus betroffen ist wie Bayern oder auch wir hier in NRW. Die Landesregierung in Thüringen sagt, in den letzten 24 Stunden sind 15 neue bestätigte Corona-Infektionen dazugekommen. Und Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, der hatte ja auch schon vor 2 Wochen vor Schlagzeilen gesorgt, als er da schon gefordert hat, dass es mehr Lockerungen geben sollte und dass da eben jedes Bundesland für sich und immer mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen entscheiden sollte.
Damals haben wir ja auch mit ihm gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Wie sieht's denn in den anderen Bundesländern aus? Da gelten doch noch überall die Kontaktbeschränkungen, oder?
Ja, und noch ist da vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Die Bundesländer hatten sich ja darauf geeinigt, dass Kontaktbeschränkungen noch bis zum 29. Juni gelten sollten. Aber hier in NRW zum Beispiel dürfen sich ja jetzt schon 10 Menschen im Freien treffen, egal wie viele Haushalte das jetzt sind. Das ist auch in einigen anderen Bundesländern jetzt schon so, in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen zum Beispiel. Ab morgen wird es dann auch in Baden-Württemberg so sein. Und in Brandenburg sind auch jetzt zum Beispiel schon private Feiern von bis zu 50 Menschen erlaubt. Also auch in den anderen Bundesländern wird immer mehr gelockert. Aber Thüringen ist jetzt eben das erste Bundesland, wo es gar keine Kontaktbeschränkung mehr gibt und es nur noch die Empfehlung gibt, es jetzt nicht zu übertreiben.
So ein bisschen kennen wir das schon, als die Maskenpflicht gekommen ist oder die Restaurants geschlossen wurden. Ein Bundesland fängt damit an und die anderen könnten dann nachziehen. Wird das hier auch wieder so kommen?
Ja, es ist im Moment noch schwer zu sagen, aber das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Die aktuellen Beschränkungen, die gelten ja eh nur noch knapp 3 Wochen. Da müssen sich jetzt alle Bundesländer im Moment so ein bisschen überlegen, wie denn die nächste Corona-Verordnung aussehen soll und wie viele Einschränkungen da noch drinstehen sollen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der wollte heute nicht so richtig dazu Stellung beziehen, was die Lockerung im Nachbarland Thüringen angeht. Er hat nur gesagt, ob das jetzt klug oder weise ist, das sei mal dahingestellt. Hessen werde eigene Entscheidungen treffen und die sollen zum Beispiel auch schon morgen vorgestellt werden.
In Thüringen wird es ab Samstag keine Beschränkungen mehr geben, mit wie vielen Menschen man sich treffen darf. Es ist das erste Bundesland, das die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus wieder aufhebt. Hintergründe waren das von Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wo ist die Meinungsfreiheit? Ist das alles eine große Verschwörung? Wer bestimmt überhaupt noch, was richtig oder was falsch ist? Die Covid-19-Pandemie, die wirft bei einigen Menschen mehr Fragen auf und bei anderen weniger. Aber wir wollen uns hier im Update einigen Fragen widmen. Heute ist es die Frage von User Jan. Der fragt unter einem Tagesschau-Beitrag, wer bestimmt eigentlich den politischen Diskurs in den sozialen Netzwerken? Vielleicht diese Herren hier?
Was haben wir eine Scheißangst? Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen.
Was hier passiert, ist ein Hochverrat am deutschen Volk. Sie haben euch bewusst die Wirtschaft ruiniert. Sie haben euch bewusst eingesperrt. Sie haben euch bewusst einen Maulkorb verpasst.
Ihr bringt gerade Deutschland um.
Ken Jebsen, Attila Hildmann, Xavier Naidu, sie haben mit ihren Aussagen für erstaunliche Reichweiten gesorgt im Netz. Aber wer ist denn da noch alles unterwegs und wer sind denn eigentlich die Meinungsmacher? Darüber sprechen wir mit Jakob Gul. Er ist 29 Jahre alt, arbeitet in London, forscht unter anderem zu Hass und Radikalisierung im Internet am Institut für strategischen Dialog. Grüß dich, Jakob.
Grüß dich, Ralf.
Was ich ja beobachtet habe oder auch in meinem Freundeskreis immer wieder höre, jeder hat irgendwie ein oder zwei Leute im Bekanntenkreis, der ab und zu mal mit kruden Ideen um die Ecke kommt und sagt, ach ja, und das ist ja alles gesteuert und das Virus gibt's doch so gar nicht oder es war nur eine Grippe. Jeder von uns hat mal sowas gehört. Aber wer sind die Hauptakteure in diesen Diskussionen? Wer steckt dahinter? Konntet ihr das analysieren?
Also wir haben beispielsweise neben den rechtsextremen Akteuren uns auch noch zusätzlich Webseiten angesehen, die Falschinformationen zur Corona-Krise im Netz verbreiten und haben da festgestellt, dass es ein ganzes Spektrum an Akteuren mit unterschiedlichen Hintergründen gibt. Also es gibt politisch oder ideologisch ausgerichtete Akteure, dann gibt es aber auch Webseiten, die eher einen Fokus auf Gesundheit oder alternative Medizin-Themen haben. Und dann auch tatsächlich Akteure mit kommerziellen Motiven, die versuchen, ihren Followern nebenbei noch was zu verkaufen.
Und wenn du sagst, ihr beobachtet, wie macht ihr das?
Wir haben beispielsweise vor kurzem mit Hilfe von verschiedenen Analyse-Tools 150.000 Posts von insgesamt 38 US-amerikanischen rechtsextremen Facebook-Seiten gesammelt und diese anhand von verschiedenen Schlüsselwörtern in besonders häufige Diskussionsthemen unterteilt. Dabei haben wir dann festgestellt, dass sich die Anzahl der Posts beispielsweise zu den Themen Immigration, Islam, dem Judentum und LGBT-Communities seit Beginn der Krise nicht erhöht hat. Bei unserem fünften Thema jedoch, dem Thema Eliten, hat es einen deutlichen Anstieg gegeben.
Wenn ihr da einen Zuwachs beobachtet, heißt das dann, dass da tatsächlich viele Leute unterwegs sind und aktiv werden? Stecken da auch Bots dahinter, die miteinander diskutieren, sage ich jetzt mal? Oder hat die Zahl der Diskussionsbeiträge generell einfach zugenommen?
Bei diesen Facebook-Seiten geht es jetzt vor allen Dingen um die Anzahl der Posts zugenommen haben. Da haben wir uns die Kommentare dazu nicht angesehen. Aber man sieht beispielsweise auf Plattformen wie Telegram auch, dass sich das Publikum vor allen Dingen bei Verschwörungstheorien vervielfacht hat. Also die größten Verschwörungstheorie-Kanäle auf Telegram Anfang des Jahres hatten noch so im Bereich von 40.000 Followern. Mittlerweile sind wir da bei 120.000.
Deine Einschätzung, warum bietet so eine Corona-Krise, so eine Pandemie eine gute Plattform für Extremisten und Verschwörungstheoretiker?
Also die wichtige Frage ist da ja im Grunde, welche Funktion Verschwörungstheorien erfüllen. Und die aktuelle Krise bringt für uns alle, denke ich, aktuell einen wahnsinnigen Kontrollverlust mit sich. Und das macht vielen Leuten Angst. Und Verschwörungstheorien liefern relativ einfache Erklärungen für schwer zu verstehende Zusammenhänge. Wenn Bill Gates für die Krise verantwortlich ist, dann müssen wir uns weniger damit auseinandersetzen, mit der Suche nach Impfmitteln, der Suche nach proportionalen Maßnahmen zur Eindämmung und den ökonomischen Folgen der Krise. Da muss Bill Gates einfach verhaftet werden und dann ist das Problem gelöst. Also durch Verschwörungstheorien kann man so in gewisser Weise zumindest gedanklich einiges an Kontrolle wiedererlangen. Daneben ergibt sich aus Verschwörungstheorien aber natürlich auch eine gewisse Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Attitüde. Also du Depp glaubst der Weltgesundheitsorganisation, der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut, aber ich bin so schlau, ich habe deren mieses Spiel durchschaut.
Wie beurteilt ihr denn die Entwicklungen? Ist das so viel, dass wir uns da Sorgen machen müssten?
Ich denke leider schon. Also wir haben uns, wie gesagt, diese Falschinformationswebseiten angeschaut, die Desinformation zur Corona-Krise im Netz verbreiten. Und zwischen Januar und April haben die auf Facebook über 80 Millionen Interaktionen erreicht, also in Posts, in denen diese Webseiten verlinkt wurden. Und im Vergleich damit haben Posts, die die Webseite der Weltgesundheitsorganisation verlinkt haben, nur 6,2 Millionen Interaktionen. Es gibt quasi ganze Online-Netzwerke und Infrastrukturen zur Verbreitung von Falschinformationen. Und davon gehen natürlich auch Risiken für die Einhaltung der aktuellen Richtlinien zur Eindämmung des Virus aus. Und auch das, und das ist gerade in Deutschland relativ weit verbreitet, dass sich bestimmte Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die QAnon-Bewegung, und zum Teil eben von Prominenten mit sehr großer Reichweite verbreitet werden, ist durchaus bedenklich.
QAnon, das ist die Geschichte mit den Kindern, die entführt werden, um irgendeinen Stoff aus den Kindern rauszuholen, der dann gespritzt wird für ewige Jugend.
Richtig. Und ja. In den USA wird QAnon vom FBI bereits als eine einheimische terroristische Bedrohung betrachtet. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber in den USA hat es mehrere Fälle gegeben, in denen Anhänger dieser Theorien Gewalttaten vorbereitet oder durchgeführt haben.
Wie gehen wir denn damit um? Wie können auch Regierungen damit umgehen? Weil in dem Moment, wo man versucht, solche Dinge zu kontrollieren, einzudämmen, dann heißt es ja, seht, die wollen nicht, dass wir sowas verbreiten. Seht, sie wollen uns mundtot machen. Also man unterstützt quasi ja dann die Argumente dieser Verschwörungstheoretiker. Was wäre dein Vorschlag?
Also erst einmal muss man natürlich ganz genau analysieren, was da vor sich geht, die Netzwerke und Dynamiken verstehen. Gibt zunehmend Hinweise und Untersuchungen dazu, dass es auch das Aufmerksamkeitsmaximierung abzielende Geschäftsmodell der Social-Media-Unternehmen emotionale und polarisierende Inhalte fördern kann. Und da muss es dann zweifellos auch eine größere Diskussion um die Rolle von Plattformalgorithmen bei der Förderung bestimmter Inhalte geben. Und wir am Institute for Strategic Dialogue fordern daher auch, dass die Politik eine stärkere Transparenz bei den Social-Media-Plattformen hinsichtlich der Algorithmen, aber auch der Inhaltsmoderation und der Beschwerdeprozesse durchgesetzt wird, damit sich eben gerade dieser Unmut, der da entsteht, wenn diese Entscheidungen nicht nachvollzogen werden können, dass darüber besser diskutiert und transparenter diskutiert werden kann.
Jakob, mit dem Gespräch wollen wir auch einen Blick auf die Zukunft richten. Was können wir denn aus der aktuellen Zeit vielleicht auch lernen? Was könnte die Zeit Positives und Negatives mit sich bringen? Was würdest du sagen?
Also die größte Herausforderung ist aktuell natürlich der Ausweg aus der Corona-Krise und die Vorbereitung auf zukünftige Krisen dieser Art und den Umgang. Damit überlasse ich erstmal Virologen und Gesundheitsexperten. Aber wenn wir etwas aus der Krise lernen können, in meinem Bereich quasi, dann wäre es vielleicht, dass die Strukturen und Netzwerke extremistischer Akteure im Netz und eben die Mechanismen von Falschinformationen und Verschwörungstheorien besser verstanden werden müssen. Also es gab 2011 bei einer Anhörung im US-Senat ein sehr bekanntes Zitat: Dear Congress, it's no longer okay to not know how the Internet works. Also es ist nicht lange akzeptabel, nicht zu verstehen, wie das Internet funktioniert. Und das gilt heute mehr denn je, besonders im Kontext der Corona-Krise, während der Menschen noch mehr Zeit als sonst im Internet und in den sozialen Medien verbringen.
Jakob Guhl vom Institut für strategischen Dialog über die Meinungsmacher im Netz und die Verbreitung von Verschwörungstheorien zur Zeit der Verbreitung eines Virus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es Nachwuchs gibt im Zoo, das ist so süß, ne? Dann wird oft eine Webcam aufgestellt, damit wir alle gucken können, wie es den Kleinen da so geht, was die so machen. Und auch freilebende Wildtiere lassen sich ganz toll beobachten mittlerweile. Deshalb installieren auch viele Naturschutzorganisationen Webcams, zum Beispiel an Nestern von Vögeln. Und dann können wir alle gucken, wie die kleinen Eulen oder Amseln schlüpfen und wie sie gefüttert werden und wie nach und nach aus diesen zauseligen Wesen dann erwachsene Vögel mit Federn werden. Allerdings passieren in der Natur natürlich auch manchmal Dinge, die wir als Menschen fies finden und grausam und ungerecht. Und wenn das per Livestream übertragen wird, dass zum Beispiel Jungtiere, also diese wirklich süßen Tiere, sterben, dann gibt es manchmal einen Shitstorm und richtig Probleme. Gerade passiert in Ungarn am Nest von seltenen Schwarzstörchen. Da sind nämlich Jungtiere vor laufender Kamera getötet worden. Verena von Keitz aus dem Update-Team. Was ist da genau passiert?
Also, das Ganze hat stattgefunden im Gemenswald, einem Teil des Donau-Drau-Nationalparks im Süden von Ungarn ist das. Da gibt es seit 2013 eine Webcam, die überträgt, was im Nest eines Schwarzstorchenpaares passiert. Und in dem Gebiet leben etwa 40 Brutpaare dieser sehr seltenen großen Vögel. Aber diese Webcam ist jetzt eben abgeschaltet worden von der Forstverwaltung, die gemeinsam mit Naturschutzorganisationen diese Webcam betreibt. Das hat das unabhängige ungarische Nachrichtenportal 444.hu berichtet, weil es einfach so viele Proteste auf Facebook und auch Anrufe von empörten Menschen gab, warum denn den jungen Störchen nicht geholfen worden ist.
Weil sich vorher abgezeichnet hat, dass sie sterben werden, oder wie?
Naja, das ist ein bisschen komplex. Also auf der Seite sind noch immer einige Videos und Fotos mit erklärenden Kommentaren zu finden. Und daraus ergibt sich, dass im Frühling zunächst 2 Storchenküken geschlüpft sind, später noch 1. Doch dann nach 10 Tagen wurde das jüngste Küken von einem Elternteil getötet. Das wurde im Livestream übertragen. Es gibt auf der Seite 2 Fotos auch davon, wie das eine Alttier das Küken im Schnabel hat. Und auf der Seite wird dann erklärt, das sei ein Verhalten, das in Zeiten zum Beispiel von Nahrungsknappheit durchaus vorkommen kann. Und dieses Frühjahr war ja auch wieder sehr, sehr trocken. Da werden Fische und Frösche und all das, was Störche gerne fressen, eben schon mal knapp.
So, du bist Biologin, jetzt kann ich genau nachfragen. Töten die Eltern das schwächste Kind, damit die anderen überleben, oder was?
Ja, so interpretieren wir Menschen das auf jeden Fall. Also bei Weißstörchen, den Störchen, die viele von uns als normale Störche kennen, da ist das Phänomen auch relativ bekannt. Ich habe darüber aber auch mit Martin Hormann gesprochen von der staatlichen Vogelschutzwarte in Frankfurt am Main. Er ist seit vielen Jahren Experte für Schwarzstörche und er sagt, bei Schwarzstörchen habe er das eigentlich noch nie erlebt. Er findet das eher ungewöhnlich, so ein Verhalten. Auch weil Schwarzstörche locker mal so 20 bis 30 Kilometer weit rumfliegen, um Nahrung für ihre Jungen herbeizuschaffen.
Sie können solchen problematischen Witterungsereignissen in Dürrejahren ausweichen, indem sie halt viel großräumiger ihr weites Umfeld nutzen, um dann Nahrungshabitate, die reichlich Futter bieten, dann aufsuchen zu können.
Das heißt, die sind eigentlich von so einer Dürre nicht so stark belastet. Aber Martin Hormann sagt, es sei für ihn einfach schwer von außen zu beurteilen, weil das Video von dem Moment, wo es passiert ist, nicht zu sehen ist. Und er deshalb eben auch nicht genau sagen kann, ob es wirklich jetzt ein Elterntier war, was das Küken getötet hat oder vielleicht auch ein fremder Schwarzstorch.
Jetzt aber klar, dass eines der Küken vor laufender Kamera umgekommen ist. Gab es deshalb solche Proteste?
Nicht direkt, sondern anscheinend eher danach. Also in den darauffolgenden Wochen wurden die beiden anderen Küken augenscheinlich immer schwächer. Und da meldeten sich dann viele Menschen bei der Forstverwaltung und forderten, dass diesen Küken doch jetzt geholfen werden müsse. Und vor ein paar Tagen ist dann auch noch das zweitletzte Küken umgekommen, offenbar wieder durch einen erwachsenen Storch. Und es ging dann immer weiter mit Beschimpfungen und so weiter. Deshalb ist der Livestream am letzten Freitag ausgeschaltet worden. Das gab dann auch wieder einen Shitstorm nach dem Motto, Zensur hier.
Ja, aber mal im Ernst, also wäre das nicht eine Möglichkeit, also die kleinen Störche zu füttern oder sie mitzunehmen, sind ja seltene Tiere, woanders aufpäppeln so?
Ja, das stellen wir uns immer so schön vor, aber die ungarischen Experten sagen ganz klar, nein, das kann man nicht machen. Wenn du da zum Nest gehst in so einem Gebiet, ne, was so sehr ruhig und zurückgezogen ist, dann bist du ja auch ein Störfaktor für die Natur, sorgst damit womöglich für größeren Schaden. Und Schwarzstörche mögen das wirklich gar nicht, gestört zu werden, hat mir Martin Hormann noch gesagt. Dann wechseln sie womöglich im nächsten Jahr den Nistplatz, dadurch wird ihr Bruterfolg aber schlechter. Also insofern sei es wichtiger, die Lebensräume der Tiere zu bewahren, als einzelne Jungtiere zu retten. Und die ungarische Forstverwaltung, die hat deshalb ja auch gepostet, dass sie wirklich nur als Beobachter im Spiel sind. Sie wollen nicht ins natürliche Geschehen eingreifen, auch wenn das für unser menschliches Verständnis eben manchmal schwer zu ertragen ist, zum Beispiel wenn ein Küken verhungert oder getötet wird.
Also haben sie im Grunde vorweggenommen, dass solche Dinge eben passieren in der Natur, man da nicht eingreifen soll.
Ja, genau. Wobei, ich muss auch sagen, ich bin ja auch Biologin, aber das ist wirklich nicht einfach. Ich mag sowas auch nicht gern mit ansehen. Und auch Martin Hormann kennt diese zwiespältigen Gefühle.
Ich bin ja dann auch sauer, wenn ich einen Eichenhäher kenne, der 50 junge Rauschwalben gefressen hat, weil er aber so unheimlich klug ist und sich die Nahrungsquelle erschlossen hat. Da kann ich einfach nur sagen, Hut ab, dieser Singvogel ist clever. Und mir tut es natürlich auch sehr leid um die Rauschwalben, um die Jungen, die ich ja auch toll finde. Und dann würde ich am liebsten dem Eichelhäher seine blauen Federn ausreißen.
Also man merkt, auch er hat da noch Gefühle. Aber der Naturschützer in ihm kommt natürlich wieder hervor. Und er sagt, es ist wichtig, den großen Zusammenhang zu sehen. In der Natur ist ja einfach vieles aufeinander abgestimmt, was wir vielleicht nicht so durchschauen. Und wir sollten die Natur einfach am besten in Ruhe lassen. Übrigens, das ist vielleicht auch noch interessant für alle zu wissen, dem verbliebenen Schwarzstorchküken, dem scheint es sehr gut zu gehen. Das wird jetzt ordentlich mit Fisch versorgt und bekommt sehr viel Aufmerksamkeit von seinen Eltern.
So, gehen wir noch positiv aus dieser Story raus. In Ungarn ist eine Webcam abgeschaltet worden, die das Nest von seltenen Schwarzstörchen gezeigt hat, weil einige Menschen offenbar nicht ertragen konnten, dass in der Natur manchmal Dinge passieren, die wir uns nicht angucken wollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zitat Horst Seehofer. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung in unserem Land. Das hat der Innenminister am 21. Februar dieses Jahres gesagt. Das war kurz nach dem Anschlag in Hanau und kurz vor den Maßnahmen wegen Corona und damit kurz vor der Zeit, in der auch Corona dann die Medien beherrscht hat. Aber das Thema Rassismus und das Thema Diskriminierung, die beiden Themen sind durch den Tod von George Floyd wieder hochgekommen. Und viele von uns sind am Wochenende mit einem komischen Gefühl dann auf Demos gegangen, denn da war natürlich nichts mit Abstand halten. Wir stellen uns die Frage, wie kann man Engagement zeigen und sich trotzdem vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen? Gibt es vielleicht Alternativen zur normalen Demo? Unser Reporter Martin Krinner hat heute zwei Protestforscher gefragt.
Um die 100.000 sollen es allein in Deutschland am letzten Wochenende gewesen sein. 100.000 Menschen, die für Black Lives Matter und gegen Rassismus demonstriert haben. Davon allein 7.000 am Rheinufer in Köln.
Wir leben ja im Jahr 2020 und das reicht auch langsam.
15.000 in Berlin auf dem Alexanderplatz.
Werdet laut und macht eure Stimmen hörbar.
Und 25.000 auf dem Königsplatz in München. Die Leute wollen sich also engagieren. Aber das Problem ist auch klar im Moment, viele Leute, das bedeutet viel Gedränge. Denn bei den Demos fallen anscheinend alle Berührungsängste.
Zu einem späteren Zeitpunkt letztlich sind wir dann auf die Anmelderin zugegangen und haben gesagt, die Abstände sind nachhaltig nicht zu gewährleisten, die Veranstaltung müsse beendet werden.
Hat eine Polizeisprecherin in Berlin gesagt. Und in Hamburg sah es ganz ähnlich aus. Die Demo wurde gewissermaßen wegen Überfüllung geschlossen. Um jetzt also zu verhindern, dass eine Protestaktion an Corona scheitert, lautet die Frage, welche Alternativen gibt es zur klassischen Demo? Oder wie kann ich protestieren, ohne dabei mich selbst oder andere in Gefahr zu bringen?
Wir haben die letzten Wochen so einiges gesehen, was möglich war,
sagt Daniel Mullis vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung, das gemeinsam mit diversen Unis Studien zu sozialen Bewegungen durchführt.
Angefangen bei Menschenketten, wo die Menschen Abstand gehalten haben und quasi den mittlerweile sehr bekannten Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Es gab Fahrraddemonstrationen, Lichterketten, Protestaktionen, die eher künstlerisch waren, wo halt Leute irgendwie mit Schildern den Boden dekoriert haben oder irgendwelche Kampagnen in den öffentlichen Raum gestellt haben. Also wir haben eine ganze Reihe von Protesten oder Protestformen gesehen, die jetzt eher vielleicht so in den Bereich von kreativen Ungehorsam fallen und die jetzt nicht per se Demonstrationen sind, aber die durchaus den öffentlichen Raum genutzt haben, um Präsenz zu markieren.
Bei solchen analogen Protestformen geht es also darum, möglichst viel Platz zwischen den Teilnehmenden zu schaffen und trotzdem dafür zu sorgen, dass klar wird, diese Leute sind nicht zufällig an einem bestimmten Ort, sondern es gibt einen ganz bestimmten Grund dafür. Und mit einer Radtour oder in einer Menschenkette lässt sich Abstand eben besser herstellen als bei einer Versammlung auf einem Platz. Eine ganz andere Protestform aber, mit der ich garantiert vor allen Infektionen geschützt bin, sind dagegen Online-Aktionen.
Die Fridays for Future-Bewegung hat zum Beispiel einen Livestream organisiert. Stream statt Straße war da das Motto.
sagt Sigrid Kannengießer, Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen.
Parallel zu diesem Livestream fand dann auch eine Aktion offline quasi statt, also auf der Straße unter den entsprechenden Corona-Bedingungen. Es wurde eine Aktion vor dem Kanzleramt durchgeführt, bei der zum Beispiel Protestposter auf den Boden gelegt wurden, die eben die vielen Demonstranten, Demonstrantinnen symbolisierten, die eigentlich an der Demonstration teilgenommen hätten.
Ganz ähnliche Aktionen, bei denen analoge Live-Veranstaltungen im Internet gestreamt wurden, gab es auch vom DGB am Tag der Arbeit oder von unterschiedlichen Gruppen am 8. Mai, an denen Migranten auf ihre Situation aufmerksam machen wollten. Allerdings war da im Vergleich zum Netzstreik fürs Klima von der Fridays for Future Bewegung der Erfolg nicht ganz so groß, meint Daniel Mullis.
Andere Protesttage wie quasi von der Housing Action Day, der sich quasi um die Wohnungspolitik in Deutschland gedreht hätte, oder der Protest von Migrantinnen und Migranten am 8. Mai, die sind da sehr fast untergegangen in dieser Corona-Zeit. Also das ist ein diverses Bild, das sich da zeichnet.
Der Erfolg einer Protestaktion ist also nicht zwangsläufig größer, wenn er Unterstützung aus dem Netz bekommt. Sicher ist aber, solange die Pandemie uns begleitet, sollten Veranstalterinnen und Veranstalter dafür sorgen, dass man auch online mitdemonstrieren kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.